Ganz herzlichen Dank, Professor Kuhlmann, für diesen ersten Impulsvortrag. Und ich glaube, da war auch schon einiges drin, was wir sicherlich nachher in der Diskussion vertiefen werden. Die erste Rektorin der Evangelischen Hochschule Darmstadt war Dr. Waltraud Krutzfeld-Eckardt. Birgit Bender-Junker, Professorin für Theologie, Ethik und außerschulische Bildungsarbeit, und Elke Schimpf, Professorin für Sozialarbeit, beide von der EHD, haben sich zusammen mit der akademischen und beruflichen Karriere dieser ersten Rektorin auseinandergesetzt, und beide sind sie schon sehr lange hier an der EHD, sind sozusagen alte Häsinnen. 1996, 97 haben sie hier eine Professur bekommen, Frau Bender-Junker im Fachbereich kirchliche Gemeindepädagogik, Elke Schimpf im Bereich Sozialpädagogik. Beide also sind sie schon 26 Jahre an der EHD. Und jetzt in Ihrem Impulsvortrag wird es also um Waltraud Krutzfeld-Eckardt gehen. Die beiden Professorinnen haben für ein Forschungsprojekt zu GründungsrektorInnen evangelischer und katholischer Fachhochschulen ganz interessante Interviews geführt, haben dabei auch mit Frau Dr. Krutzfeld-Eckardt gesprochen, zu Lebzeiten. Sie haben sie dadurch beruflich näher kennengelernt, aber haben auch Einblick bekommen in ihr privates und politisches Leben und auch in ihre Verstrickungen in den Nationalsozialismus. Aber jetzt will ich gar nicht so viel verraten. Ich übergebe sie gerne.
Ja, wir begrüßen Sie beide ganz herzlich, dass wir hier zum 50. Jubiläum der EHD gemeinsam einen Beitrag, einen fachlichen Impuls einbringen können. Auch diesen Point. Von der Festschrift zum Forschungsprojekt Gründerinnen von Fachhochschulen sozialer Arbeit. Anfang der 2000er Jahre hatten wir beide und noch drei weitere Professorinnen die Idee, die Entwicklungslinien der Ausbildung der sozialen Arbeit am Beispiel der EHD in den Blick zu nehmen und der Gründungsrektorin Waltraud Krutzfeld-Eckardt eine Festschrift damit zum 90. Geburtstag zu widmen. Deshalb haben wir mit ihr drei Interviews geführt. Doch bereits nach dem ersten Interview, das ich gemeinsam mit Kollegin Gunhild Langosch durchgeführt habe, haben wir beschlossen, es braucht zunächst eine gründliche Recherche über die wissenschaftliche Karriere dieser Gründungsrektorin. Ausgehend davon haben wir ein Forschungsprojekt entwickelt mit der Fragestellung, welche wissenschaftliche Ausbildung hatten denn die Gründungsrektorinnen kirchlicher Fachhochschulen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik in den 1970er Jahren und woran haben sie sich orientiert? Mit der finanziellen Unterstützung der Südwest AG konnten wir insgesamt 5 narrative Interviews mit Gründungsrektorinnen durchführen. Einen besonderen Dank möchte ich an der Stelle Frau Köhler-Ofirski sagen, der ehemaligen Präsidentin, die sich für die finanzielle Förderung unseres Forschungsprojektes eingesetzt hat. In den letzten Jahren haben wir im Kontext der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Historische Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, zu der auch die Carola Kuhlmann gehört, an den HAWs in Zürich und Würzburg unsere Forschungsergebnisse vorgestellt. Inzwischen sind auch 2 Artikel erschienen, in welchen wir die fachwissenschaftlichen Anfänge kirchlicher Fachhochschulen zur Diskussion stellen. Birgit Bender-Junker wird jetzt Bezug auf die wissenschaftliche Karriere von Krutzfeld-Eckardt nehmen.
Ja, ich beginne mit der Bildungsbiografie von Dr. Waltraud Krutzfeld-Eckardt und Sie sehen auch wichtige Daten auf der Folie vermerkt. Waltraud Eckardt wurde 1913 in eine Beamtenfamilie mit akademischen Traditionen und auch Ambitionen geboren. Ihr Vater war Forstrat in Südhessen und der Großvater väterlicherseits war Professor für Medizin in Gießen. Alle drei Töchter, also sie waren 4 Geschwister, alle drei Töchter der Familie studierten. Waltraud Eckhardt machte 1933 Abitur und entschied sich nach einem Besinnungsjahr, wie sie es im Interview nennt, zu einer Ausbildung als Kinderkrankenschwester, um dann die Ausbildung zur Volkspflegerin an der Frauenschule für Volkspflege des Hessischen Diakonieverbands in Darmstadt anzuschließen, die sie 1937 abschloss. Für Eckhardt persönlich gilt, dass sie immer studieren wollte. Das betont sie in allen drei Interviews, die wir mit ihr geführt haben. Und 1933 war es schwierig zu studieren, weil die Nationalsozialisten ja erstmal beschlossen hatten, dass Frauen nicht studieren dürfen. Das hat sich dann im Verlauf der 30er Jahre geändert. Und so war es halt für Frau Eckhardt möglich, 1938 mit dem Studium zu beginnen. Sie studierte an der Universität Heidelberg in den Fächern Philosophie und Pädagogik. 1940 beendete sie ihr Studium mit einer Dissertation zu Houston Stuart Chamberlains Naturanschauung, die sie bei dem nationalsozialistischen Pädagogen Ernst Krieg angefertigt hatte, und sie begann sich auf eine Karriere als Wissenschaftlerin vorzubereiten. Auch das ist natürlich ungewöhnlich, weil relativ wenige Frauen sich in der Zeit habilitiert haben. Sie schloss ihre Habilitation Deutsche Weltanschauung im Zeitalter der Romantik 1943 ab und wurde zur wissenschaftlichen Assistentin am Philosophischen Institut, Seminar und im Volks- und Kulturpolitischen Institut ernannt. Das war eine Gründung von Ernst Krieg, dieses Volks- und Kulturpolitische Institut. In diesem Institut sollte die deutsche Weltanschauung historisch aufgearbeitet werden. Sie sollte legitimiert werden und es sollte ein neues Wissenschaftsparadigma als deutsche Weltanschauung etabliert werden. Dieses Wissenschaftsparadigma wendete sich ausdrücklich gegen humanistische, aufklärerische und objektive Wissenschaftsverständnisse. Und ihre ganze Dissertation zu Houston Chamberlain ist im Grunde auch eine Ablehnung dieser aufklärerischen, rationalen etc. Perspektive. Eckhardt macht in den Interviews deutlich, dass sie eine wissenschaftliche Karriere anstrebte. Sie verschweigt jedoch ihre Aktivitäten in nationalsozialistischen Hochschulorganisationen, wie ihr Engagement als GAU-Referentin der Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen. Und sie verschweigt auch, dass sie die Leiterin des Amtes der Studentinnen von Baden war. Mit Eckhardts hochschulpolitischen Bezügen zum Nationalsozialismus im Universitätssystem korrespondieren also die nationalsozialistischen Argumentationsfiguren ihrer Veröffentlichungen, sodass sich ihr hochschulpolitisches Engagement nicht auf eine passive Anpassungsbereitschaft reduzieren lässt. 1945 wird Eckhardt von der amerikanischen Militärbehörde entlassen. Und die Habilitation wird ihr von der Universität aberkannt. Sie ist das Besondere, die einzige unter den 6 entlassenen Dozentinnen, der die Neuanfertigung einer Habilitation gewährt wird. Aber sie legt nach 1945 keine neue Habilitation vor. In den 50er und 60er Jahren finden sich auch nur noch wenige sehr kurze fachwissenschaftliche Veröffentlichungen, eher Berichte, die sie anfertigt. Und in den Vorlesungsverzeichnissen der Evangelischen Hochschule Darmstadt wird sie jedoch weiterhin mit Dr. Habil Grützfeld-Eckhardt geführt. Also das ist schon etwas überraschend. Ich werde ganz kurz zu Grützfeld-Eckhardt als nationalsozialistische Weltanschauungswissenschaftlerin etwas sagen, aber nur ganz kurz, weil das einfach zu weit führen würde, jetzt en Detail da darüber zu sprechen. Man müsste genauer nochmal in die Texte gehen, also deshalb nur ganz kurz und sehr allgemein. Sie lässt sich auf jeden Fall als nationalsozialistische Weltanschauungswissenschaftlerin charakterisieren. Das war sie, Punkt aus, da gibt es kann es keinen Widerspruch geben. Wie sie das macht und was sie da macht, ist folgendermaßen: Sie entwirft historische Denkräume und die Akteure in diesen Denkräumen macht sie zu Vorläufern und Vordenkern der nationalsozialistischen Revolution, also das ist auch eine Begrifflichkeit, die sie benutzt, und den Ideologismen der Rasse, des Reiches, des Antisemitismus und des Volkes, also alle diese nationalsozialistischen Begrifflichkeiten, die entdeckt sie praktisch in der Geschichte. Und da ist natürlich der Chamberlain ein super Beispiel dafür, weil der solche Dinge auch vertreten hat. Aber sie entdeckt das noch bei anderen Personen und ihr geht es darum, solche historischen Denkräume einfach zu entwerfen. Sie möchte, und ich glaube, das ist unbestritten, im nationalsozialistischen Wissenschaftssystem Karriere machen und sie stellt diese Revolution, wie sie es immer nennt, in ihrer Dissertation zum Beispiel, in keiner Weise in Frage. Sie lässt sich aufgrund ihrer historisch-philosophischen Interpretationen wirklich als geistige Akteurin und Befürworterin des Nationalsozialismus sehen. Also ich glaube, das ist ein Befund, da kann es keine Widersprüche zu geben. Das zeigt sich ich habe ja schon auf die Dissertation hingewiesen, das zeigt sich ganz deutlich an der Dissertation zu Chamberlain. Das zeigt sich in verschiedenen Aufsätzen, die sie im Verlauf der 40er Jahre, also parallel zu ihrer Habilitation geschrieben hat. Einmal zur Romantik, also die Romantik war sozusagen einer dieser Hauptakteursräume, in denen sie diese ganzen Begrifflichkeiten, Ideen, vorgeschichtlichen Topoi des Nationalsozialismus gefunden hat. Ihre Habilitation, die hier genannt ist, ist nicht mehr öffentlich auffindbar. Das heißt, die Universität Heidelberg hat die Habilitation mit ihrer Aberkennung sozusagen entfernt aus ihren Verzeichnissen und so weiter. Also die ist eigentlich gar nicht mehr öffentlich verfügbar. Aber wie gesagt, es gibt diese verschiedenen Aufsätze, von denen jetzt hier zwei genannt sind. Und interessant vielleicht diese kleine Bemerkung noch. In diesen zwei Aufsätzen zeigt sich zum Beispiel, dass gerade dieser letzte Aufsatz, wo es um Germanentum gegen Judentum im Lebenswerk Bruno Bauers, wahrscheinlich weiß kein Mensch mehr, wer das war, geht. Aber da zeigt sich eigentlich eine Radikalisierung bei ihr. Denn plötzlich wird aus diesem Germanentum gegen Judentum wirklich ein Kampf gegen die Juden, ein Kampf gegen die slawischen Völker. Also redet sie so richtig wie die nationalsozialistische Propaganda dieser Jahre. Also, und für meine Begriffe ist das eine Steigerung im Vergleich zu dem Aufsatz von 1941, in dem es eher um das nationale und politische Erwachen der Romantik ging. Also es ist unbestritten, sie ist eine nationalsozialistische Weltanschauungswissenschaftlerin. Leider lässt sich über ihre pädagogisch-fachliche Perspektive aus diesen Jahren nichts sagen, weil keine Dokumente vorliegen. Wir wissen nur, dass sie im universitären Kontext Vorlesungen zur pädagogischen Jugendkunde und zur Erziehungswissenschaft gehalten hat, aber wir verfügen nicht über die Vorlesungsmanuskripte. Interessant ist, wie Creutzfeldt-Eckardt selber in den autobiografischen Konstruktionen mit dieser ihrer Verstrickung oder mit dieser ihrer Vergangenheit, wie man das jetzt nennen möchte, umgeht. Es lässt sich einfach sagen, sie verdrängt und verleugnet diese ideologische Verstrickung. Sie konstruiert eine kohärente bildungsbiografische und lebensgeschichtliche Entwicklung, die von ihrer Lebensleistung, Dozentin und Gründungsrektorin der Evangelischen Fachhochschule gewesen zu sein, auf ihre Biografie zurückblickt. Also das ist sozusagen ihre Konstruktion. Und Sie sehen ein Zitat, das, ja genau, Sie sehen jetzt ein Zitat, das sehr bezeichnend ist und das ich Ihnen ein wenig interpretieren möchte. Also ich lese es auch nochmal vor. Creutzfeldt-Eckardt sagt zum Beispiel, ich wollte als Dozentin an eine Sozialschule, das war mir klar und habe so entsprechend meine Fächer ausgerichtet. Während des Studiums fand ich einen Professor, der mich sehr gefördert hat und ich ihn sehr verehrt und da bin ich abgekommen. Doch es war also Pädagogik, Philosophie, habe ich bei ihm und habe dann aber nichts Sozialpädagogisches. Ich bin dann in die Naturphilosophie, so irgendwie, nee, das hat mich ungemein fasziniert. Also so charakterisiert sie ihre Entwicklung und ich möchte Ihnen an dem Zitat vier wesentliche Komponenten dieser Konstruktion zeigen, die sie auch durchgängig in allen Interviews, also drei Interviews wurden ja mit ihr geführt, die sie auch durchgängig in allen Interviews aufrecht erhält und halt manchmal variiert und ausgestaltet. Durchgängig möchte sie an einer Sozialschule als Dozentin arbeiten. Das war ihr Lebensziel und ihre Begründung für die Aufnahme eines Studiums. Und das hat sie auch der Universität, also die mussten ja damals begründen, warum sie studieren wollten und was sie studieren wollten. Das hat sie auch da als Begründung angeführt. Die Zeit ihres Studiums und ihrer wissenschaftlichen Qualifikation wird von ihr in dem Zitat als Umweg oder Abweg gekennzeichnet, sodass sie die geringe Bedeutung, die diese Zeit für ihre berufliche Entwicklung nach 1945 hat, betonen kann. Denn den Namen des Professors, der sie förderte und den sie verehrte, nennt sie erst im zweiten Interview. Also der Name Ernst Krieg, von dem man ja weiß, wer er war, der kommt im ersten Interview gar nicht vor. Sie charakterisiert ihr wissenschaftliches Interessensgebiet mit Naturphilosophie. Als weiteren Schwerpunkt nennt sie im dritten Interview die Romantik und Sie haben ja auch den Text der Habil gesehen, da geht es ja auch um Romantik. Aber interessant ist, dass natürlich mit dem Gebrauch dieser sehr allgemeinen Vorstellungshorizonte sie den nationalsozialistischen Denkrahmen, der ihre Dissertation und Habilitation bestimmte, von ihr neutralisiert und verdeckt wird. Denn klar, ich kann sagen, oh, ich habe mich mit Romantik beschäftigt und ich habe mich mit Naturphilosophie beschäftigt, aber das sagt ja gar nichts. Vor allen Dingen sagt das nicht, wie ich die interpretiert habe. Also das wären so die vier Punkte, die ich da rausziehen würde. Und ein zweiter Blick auf die Art und Weise, wie sie ihr Studium, ihre wissenschaftliche Qualifikation und ihre Tätigkeit an der Universität bewertet, zeigt, dass diese Charakterisierung als Umweg oder Abweg auch eine kritische Reflexion ihrer eigenen Verstricktheit hätte eröffnen können, was sie jedoch, so ist unsere These, nicht leisten kann. Von ihr wird nämlich diese Zeit an der Universität hochemotional dargestellt im Interview. Die Arbeit an ihrer Dissertation und Habilitation war eine sehr glückliche Zeit des Lesens, die Beziehung zu ihrem Förderer Krieg war eine Mischung aus Verehrung, Abhängigkeit und familienähnlichen Zugehörigkeitsgefühlen. Diese emotionalen Erfahrungen und Erinnerungen sind für Creutzfeldt-Eckardt kritisch-reflexiv nicht zugänglich. Sie dominieren und stabilisieren ihre positive Selbstsicht der promovierten und habilitierten Pädagogin, die sie auch dadurch aufrechterhalten kann, dass sie alles Nationalsozialistische bei ihrem Lehrer Krieg ablegt. Also, sie leugnet ja nicht den Nationalsozialismus und dass das nichts Gutes war, aber sie kann natürlich sagen, und das tut sie auch, er war Nationalsozialist, aber auch ein Kritiker der Partei und persönlich integer. Also da ist sie ambivalent, aber immerhin gibt sie zu, er war der Nationalsozialist. Für sich selbst verleugnet sie solche Inkongruenzen. Sie entwirft von sich das kongruente Bild einer Volkspflegerin und einer Wissenschaftlerin, die in ihrer Ausbildung und bei ihren wissenschaftlichen Tätigkeiten sich privat und wissenschaftlich in ideologiefreien Räumen bewegte. Die tatsächliche gesellschaftliche und soziale Realität des Nationalsozialismus habe sie erst nach 1945 wahrgenommen. Konzentrationslager hielt sie in den 30er Jahren, ich zitiere, für Orte, an denen Lehrgänge stattfanden. Sie beschreibt sich, als sie nach 1945 Bilder von Konzentrationslagern sah, als unwissend und benutzt. Und ich zitiere gerade diese Passage nochmal. Was sind wir missbraucht worden von einer kleinen Clique? Sicher viele haben dann mitgemacht. Sich selbst kann sie jedoch nicht als eine dieser vielen, die mitgemacht haben, sehen.
Ich komme zur institutionellen Karriere nach der wissenschaftlichen Karriere nach 1945. Waltraud Grützfeld-Eckardt arbeitet nach ihrer Entlassung 1945 an der Universitätsklinik in Heidelberg. Als Lohn erhält sie, ich zitiere, ein Mittagessen. Mit ihren beiden Schwestern, ihrer Mutter, Großmutter, sechs Kindern wohnt sie im elterlichen Haus im Odenwald. Nach ihrem Entnazifizierungsverfahren, zwei mündlichen Anhörungen, ergreift sie 1949 die Initiative und kontaktiert Pfarrer Guyon, den Leiter des Seminars für soziale Berufsarbeit und evangelische Gemeindepflege des Hessischen Diakonievereins in Darmstadt. Er ist ein Bekannter der Familie und ihr ehemaliger Schulleiter der Frauenschule für Volkspflege. Sie hofft von ihm, ein Zeugnis zu erhalten, da sie außer ihrem Examenszeugnis, also dem Abitur, nichts vorweisen kann. Sie wird als Dozentin, sie war erfolgreich, für Pädagogik, Psychologie und Jugendwohlfahrtspflege eingestellt und soll, Zitat, Aufbauarbeit leisten. Im Interview benennt sie diese Entscheidung als Wagnis, auf das sie sich eingelassen hat, da es ihr sehr schlecht ging. Sie benennt auch, dass sie erst nach 8 Jahren einen Arbeitsvertrag erhält und nach Tarif bezahlt wird. 1958 übernimmt sie offiziell die Leitung der Ausbildungsstätte und äußert, Zitat, ich war völlig allein und habe diesen Laden da mit 7 Studenten am Anfang aufgebaut. Fachliche Unterstützung erhält sie vor allem über die Bundeskonferenz der Sozialschulen, deren Vorsitzende Lina Meyer-Kuhlenkampf, vielleicht ein Begriff für manche, schenkte ihr eine Fachkraft, eine, zitiert, in Amerika ausgebildete Caseworkerin. Frau Dr. Queer. Sie konnte Methodenlehre vermitteln, das erste moderne Fach an den Wohlfahrtsschulen, das vor allem von Reemigrantinnen eingeführt und vermittelt wurde und wesentlich zur Entwicklung eines eigenständigen beruflichen Profils und einer beruflichen Identität der sozialen Arbeit in Deutschland beigetragen hat. Grützfeld-Eckardt benennt im Interview, zitiert, da hat sich enorm viel bewegt durch die aus Amerika zurückgekommenen. Die haben uns alle aufgemöbelt und beraten und in den neuen Ausbildungsgängen ihre Ideen haben wir aufgesaugt wie sonst noch was. Allerdings weist sie auch darauf hin, dass diese Neuerungen von der Praxis abgelehnt wurden. Zitat, in der Praxis stießen wir da auf sehr viel Widerstand mit Casework, mit eurem Case da. Es hat sich nachher alles gedämpft und eingebügelt, verdeutscht, will ich mal sagen. Sie betont ihren Einsatz, den sie dafür geleistet hat, dass die modernen Methoden an ihrer Schule, Zitat, heimisch wurden. Dafür hat sie viel Anerkennung erhalten, sowohl in der Konferenz der Sozialschulen als auch von kirchlichen Trägern. Mit der Etablierung der Methodenlehre im Ausbildungsplan wurde die ehemals bezeichnete kleine Winkelschule in Darmstadt in den 1960er Jahren zur Musterschule. So von Neufert bezeichnet in der Geschichte des Helfens. Was als institutionelle Erfolgsgeschichte bewertet werden kann. Grützfeld benennt diesen Erfolg als eigene Leistung. Die ersten 3 Jahre hat kein Hahn nach mir gekräht. Ich war viel in Ministerien und bei der Kirchenleitung. Die sagten, ach so eine kleine Winkelschule, da sind wir nicht interessiert dran. dann wuchs es plötzlich. Es wuchs, weil ich Propaganda gemacht habe. Zeitungsannoncen, da habe ich Anklang gefunden. C.W. Müller bezeichnete umfangreichen internationalen und amerikanischen Austauschprogramme Anfang der 50er, bei der ehemalige deutsche Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen eine ganz entscheidende Rolle spielten als Neuorientierung und Professionalisierung in Bildung und Ausbildung. Sie hatten eine deutliche reformpädagogische, humanistische und internationalen Charakter und waren anschlussfähig an die in Ansätzen erkennbare deutsche Tradition der Weimarer Jahre. Inhaltlich konnte Grützfeld zur fachlichen Neuerung der sozialen Arbeit keinen eigenen Beitrag leisten. So äußert sie selbst, Zitat, ich habe eigentlich noch mal studiert, wie ich da angefangen habe, weil ich vom Stofflichen her nichts gebraucht habe von der Uni. Nichts. In den 1970er Jahren bietet sie keine eigenen Seminare mehr an und benennt, Zitat, dann hat man mich zur Gründungsrektorin gemacht. Ich hätte auch nichts anderes mehr gekonnt. Wirklich, ich sage das sehr oft. Was hättest du denn noch anbieten wollen? Du warst doch aus allem raus. Die Kirchliche Fachhochschule Darmstadt wurde am 1. August 1971 gegründet. Dr. Grützfeld-Eckardt wurde zum beauftragten Rektor benannt. Auch die vier Leiterinnen der Fachbereiche wurden benannt. Das vorläufige Kuratorium fungierte im Auftrag der Kirchenleitung als oberster Dienstherr. Mit dem Kirchengesetz über die Einrichtung der Evangelischen Fachhochschule am 10. Februar 1973 war die Gründung abgeschlossen. Die Evangelische Hochschule verfügte über eine Verfassung, eine Selbstverwaltungsordnung und eine vorläufige Wahlordnung. Bereits im Frühjahr 1972 war es zu studentischen Protesten und Streiks gegen das Kuratorium und die EKHN gekommen, das ein Dienstpapier zur evangelischen Zielsetzung vorgelegt hatte. Die Fachschaft des Fachbereichs kirchliche Gemeindepraxis verfasste dazu eine Erklärung zur Vorlage des Kuratoriums im Mai. Im Juni folgte ein Diskussionspapier aus der Dozentinnenschaft. In den Zeitungsartikeln des Darmstädter Echos vom 12. Mai 1972 zu diesen Vorgängen ist die Rede von geknebelter Wissenschaft und davon, dass die Kirche nach undemokratischen Satzungen diktiert.
Okay, wir kommen zu den Konfliktpotenzialen, den Fachlichkeitskonstruktionen und der Selbstpositionierung als Gründungsrektorin der EFH Darmstadt. Über Konflikte ist ja schon ein bisschen was gesagt worden. Also hier an der Hochschule war das Thema evangelisches Profil ein Konfliktthema. Ich schalte vor, der Prozess der Akademisierung der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen ist begleitet von Spannungen und Spaltungen und gilt als Resultat von Konflikten. So wurden zum Beispiel mit der Umwandlung der höheren Fachschulen in Fachhochschulen gerade die Lehrenden, darüber haben wir auch schon was gehört, die sozialberufliche Erfahrungen mitbrachten, die Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen zu einem Lehrpersonal zweiter Klasse, zu Lehrerinnen im Hochschuldienst. Sie waren in der Regel nicht promoviert und wurden nicht in den Professorinnenstand erhoben und nicht als impulsgebende und Korrektive für die Wissenschaftsentwicklung der sozialen Arbeit verstanden oder anerkannt. Grützfeld-Eckardt nennt in den Interviews als Konflikte in der Anfangszeit der Hochschule, aber vor allem die Auseinandersetzungen um die evangelische Zielsetzung. Und sie sagt über die evangelische Zielsetzung, ich zitiere, die uns ja aufgezwungen wurde. Die Kündigungen von drei Kolleginnen in diesem Zusammenhang und die Auseinandersetzungen um die Mitspracherechte der Studierenden. Also das waren so anscheinend die Konfliktpunkte am Anfang. Es zeigt sich also, dass wir sowas wie unterschiedliche Interpretationen der Selbstverwaltung durch das Kuratorium, die Studierenden und das Kollegium haben und dass wir Erfahrungen eines dass die Hochschule in ihrer frühen Zeit die Erfahrungen eines autoritären vorgehenden Kuratoriums machte. Zumindest bezogen auf die Frage der evangelischen Zielsetzung. Das waren die Punkte, die die Konflikte auslösten. Grützfeld-Eckardt sagt jetzt in den Interviews etwas zu ihrer eigenen Rolle in diesen Auseinandersetzungen. Und ich würde sagen, sie ist im Rückblick auch durchaus kritisch. Zum Beispiel, ich zitiere, sagt sie, man hätte die verschiedenen Seiten zusammenführen müssen, das wäre meine Aufgabe gewesen. Sie beschreibt gleichzeitig ihre Rolle als Rektorin als ein, Zitat, zermahlen oder, Zitat, zerrieben werden zwischen Kuratorium und Studierenden. Im Rückblick sieht sie sich in der Aufgabe der kommunikativen Vermittlerin sowohl innerhalb der Fachhochschule wie auch im Verhältnis von Hochschule und Kuratorium. Wie sie tatsächlich agierte, lässt sich aber aus den Interviews eigentlich kaum rekonstruieren. Vielleicht können da ja die anwesenden Zeitzeuginnen weiterhelfen. Denn ich glaube, es sind auch einige dabei, die wirklich in dieser frühen Zeit an der Hochschule studiert haben. Für Grützfeld-Eckardt, und das ist vielleicht nochmal eine interessante Perspektive, hat es sich mit der Funktion als Rektorin der Fachhochschule die Rolle geändert. Sie wird von der Rektorin der höheren Fachschule, die, ich zitiere nochmal, bestimmen konnte, zu einer Rektorin, die Beschlüsse des Rates durchführen muss. Und auch dafür haben wir ein schönes Zitat, dass ich Beschlüsse durchführen musste und beauftragt wurde. Ich war doch die Rektorin, ne? Ausrufezeichen. Das war für mich ein völlig neues Muster und da habe ich mich anfangs vergaloppiert. Diese Formen des Aushandelns von Entscheidungen waren für sie selbst, wie aber auch für das Kollegium, neue Erfahrungen, die sie als, ich zitiere nochmal, zunächst befremdend beschreibt, um dann fortzufahren, Zitat, da dachte ich, da musst du halt hineinwachsen, aber ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Grützfeld-Eckardt und die anderen Akteurinnen in der Gründungszeit der Hochschule stehen im Grunde exemplarisch für die zweite Phase der Demokratisierung in der Bundesrepublik und für demokratische Lernprozesse seit den 50er Jahren, die wegführten von einer autoritär verstandenen Demokratie hin zu einer Konflikt- und Aushandlungsdemokratie. Und genau das manifestiert sich in diesen Auseinandersetzungen der 70er Jahre. Dieser Wandel manifestiert sich aber auch in den Anforderungen der neuen Hochschulselbstverwaltung und im Rektorenamt selbst und stellt Grützfeld-Eckardt als Angehörige der Vorkriegsgeneration, der nationalsozialistischen Hochschulelite und als bestimmende Rektorin einer höheren Fachschule in den 50er und 60er Jahren vor schwierige Herausforderungen. Die Wahrnehmung der autoritären Rolle auf jeden Fall lag jetzt beim Kuratorium und die neue Komplexität von Hierarchie und Selbstverwaltung, die alle Hochschulen, auch die staatlichen, betraf, führte in den 70er Jahren bundesweit zu den unterschiedlichsten Konfliktszenarien an den Hochschulen. Also da war die EH nicht alleine, das war an den EHWs so und das war natürlich an den Universitäten noch ganz massiver so. Ja, so viel und dann kommt unser Fazit.
Wir kommen zum Fazit. Grützfeld-Eckardt gelingt nach dem Zweiten Weltkrieg eine institutionelle Karriere als Rektorin der höheren Fachschule für Sozialarbeit und als Gründungsrektorin der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt. Ihre akademischen Titel, die sie im Nationalsozialismus erworben hat, behält sie bei. Auch den aberkannten Habilitationstitel. Sie nennt sich weiterhin Dr. Habil, während ihre ideologischen Verstrickungen von ihr tabuisiert werden. Sie öffnet ihre Schule in den 50er Jahren für neue Konzeptionen und vor allem für sogenannte amerikanische Methoden, die im fachlichen Ausbildungsdiskurs eine zentrale Rolle spielen. sodass die Höhere Fachschule für Soziale Arbeit in Darmstadt zu einer Musterschule wird. Sie selbst bleibt in der eigenen Fachlichkeitskonstruktion eher einem technischen Verständnis oder sie mischt sich nicht mehr ein, konnten wir auch feststellen. Sie ist quasi nicht mehr beteiligt an den Fachlichkeitskonstruktionen. Die eigene gehemmte Selbstreflexion erlauben zwar eine hohe Anpassung an die Anforderungen nach 1945, aber nur eine begrenzte Offenheit für Haltungsdiskurse und Theorie-Praxis-Reflexionen. Die Erfahrung, dass sie sich mit nicht mehr einem gültigen Wissen und Denken verschrieben hatte, führt zu einer Wissensdestruktion. Die fachliches Wissen im Sinne von disziplinären Wissensbildungen für sich selbst verunmöglicht, sodass sie nach 1945 auch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen mehr vorlegt oder vorlegen kann.
Es gelingt ihr jedoch, Dozenten und Dozentinnen der Fachschule und später der Fachhochschule als gestaltende Akteure und Akteurinnen sozialarbeiterischer Fachlichkeiten zu sehen und ihre Qualifikation für das Ausbildungsprofil und das Renommee der Ausbildungsstätten in Darmstadt zu nutzen. Mit der Beauftragung zur Rektorin der evangelischen oder erst der kirchlichen Hochschule Darmstadt, dann der evangelischen Hochschule Darmstadt, erreicht ihre institutionelle Karriere in den 70er Jahren einen Höhepunkt. Die Hochschulreform und ihre strukturellen und institutionellen Rahmungen verändern auch ihr Rollenbild von der bestimmenden zur ausführenden Rektorin. Ihre biografische Selbstkonstruktion jedoch ist die einer kontinuierlichen Erfolgsgeschichte, die sich vor allem in ihren akademischen Titeln und Funktionen zeigt. Ihre persönliche, wissenschaftliche und institutionelle Verstrickung in den Nationalsozialismus wird von ihr jedoch nicht reflektiert und durch ihre Interpretation des Nationalsozialismus als Handlungsform einer kleinen Clique bleibt sie eigentlich auch mit ihrer Interpretation des Nationalsozialismus in Vorstellungen der 50er Jahre verhaftet und kann damit ihre Verstrickungen auch nochmal verdecken, tabuisieren, wie immer wir das nennen möchten. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.